Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Harzlichem, es ist mal wieder soweit, ein neuer Monat, der uns hoffentlich noch viel Sonnenschein bringen wird und der Regen sollte recht bald aufhören. Und es begrüßen Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung
Bernd Stirner
und Konstanze Holtorf. Und du hast wieder allerhand im Gepäck mitgebracht, einige Bücher, die interessant sind und ganz aktuell. Und du wolltest aber zuerst ein anderes Thema anschneiden.
Ja, nichts mit Regen.
Nichts mit Regen.
Überschwemmungen, nichts mit schlechtem Wetter. Ich sage auch mal, bei uns hat es in Gernrode auch gerade aufgehört zu regnen nach gut zwei Tagen. Davon wollen wir jetzt nichts mehr hören und hoffen, dass es jetzt vorbei ist. In den letzten Jahren ist eine neue Branche im Freizeitsektor zu Erfolg gekommen und das ist die sogenannten Escape Games oder Adventure Games. Die Leute sind ja heutzutage alle immer ein bisschen gestresst auf der Arbeit. Das rührt wahrscheinlich daher, dass vieles sehr eintönig ist und dass man halt dann verstärkt wieder in die Natur zurückfindet und Unterhaltung, Abenteuer und Action-Spaß sucht. Und diese Escape Games, die gibt's zum einen als Spiel am Computer, wo ich immer nicht so ein Fan von bin, und zum zweiten seit einigen Jahren als sogenannte Escape Rooms. Dort müssen dann Rätsel gelöst werden. Und in Wernigerode, der bunten Stadt, hat direkt hinterm Rathaus in einem alten Fachwerkhaus eine junge Frau, eine Jungunternehmerin, Julia Iwanzenko, im letzten Jahr 2016 ein Escape Room eröffnet. Es ist wirklich toll. Da kann man mit mehreren Personen rein. Ist auch gut geeignet, sage ich mal, für Kinder, nicht für ganz Kleine. Nee, also ein bisschen Verstand müssen sie schon haben und ein bisschen was wissen. Aber man kann dort gut als Familie auch rein. Geht man dann praktisch hinter einem fährt die Tür zu.
Und dann
ist man drinnen in dem Raum und kommt erst wieder raus, wenn man alle Rätsel und alle Spiele gelöst hat. Dort in Wernigerode gibt es zwei verschiedene Räume. Der eine, der nennt sich Die Elemente. Dort ist halt ein Raum voller Zeichen, Symbole, kryptischer Darstellungen und allem möglichen anderen. Und man muss versuchen, all diese Rätsel, die einem dort aufgegeben werden, zu knacken. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man am Ende den Schlüssel zum Ausgang in der Hand.
Und warst du schon mal drin? Hast du das schon mal angeguckt?
Ich habe es mir angeguckt, ja. Ich habe es aber noch nicht durchgespielt. Und dieser Raum, die Elemente, ist die leichtere Variante, die dann auch eher, sage ich mal, für Schulkinder und kleinere Kinder geeignet ist. Und dann gibt es noch die schwerere Variante in einem zweiten Raum, der nennt sich der Fall Don Vito. Dort dreht es sich also um die organisierte Kriminalität der Mafia in New York in den 1930er Jahren. Ähnlich gespickt mit Rätseln und Geheimnissen und dergleichen, die man lösen muss, um dann am Ende wieder aus dem Zimmer rauszukommen. Es sind bis jetzt alle wieder rausgekommen.
Wollte ich sagen, oder muss da einer mal übernachten?
Man muss auch nichts zu essen mit reinnehmen oder sowas.
Ne? Ja, man weiß nie.
Es ist also durchaus zu schaffen, aber es nimmt auch schon eine ganze Zeit in Anspruch.
Ja.
Und es ist auch, ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es von einigen Besuchern gehört habe, es ist auch für Kinder mit Eltern eine ganz tolle Sache.
Ist auch gerade mal was, wenn so wie jetzt in der Zeit mal Regenwetter angesagt
ist.
Ja,
oder für Kälte und schlechtere Jahreszeit.
Ja, dann kann man da gut mal durchgehen.
Ja, das ist eigentlich immer, sage ich mal. Es regt auch ein bisschen zur Kreativität und zum Denken an und dergleichen.
Ja.
Und es ist eigentlich eine gute Sache.
Ja,
also finden Sie ganz ohne Probleme in Wernigerode direkt hinterm Rathaus. Und hat zumindest in der Saison eigentlich jeden Tag geöffnet. Finden Sie auch, wie gesagt, über unsere Webseite genauere Informationen und weitere Informationen dazu noch.
Ja, und jetzt erstmal deine Lakaien mit The Game.
Dann, da wir ja eigentlich Sommer haben, werden wir uns mal noch ein paar ausgewählte Freibäder zuwenden.
Ja.
Und zwar habe ich da in verschiedenen Regionen drei Bäder ausgewählt. Da ist erstmal das schlichteste von allen, aber das auch mit dem sicherlich besten reinen Berg- und Quellwasser. Das ist das Bergschwimmbad in Altenbrak. Das ist nun nicht so riesig, aber immerhin mit einem Schwimmbecken von 32 mal 33 Meter bietet es genug Platz, auch für Familien, sich dort zu betätigen und zu schwimmen. Und natürlich ist auch ein Nichtschwimmerbereich dabei, wie das heute so üblich ist, und auch ein Planschbecken für die ganz Kleinen mit ein bisschen Spielzeug, mit einer kleinen Rutsche. Ansonsten ein sehr sauberes, gepflegtes Bad mit glasklarem Bergwasser, ohne großem Schnickschnack und sehr, sehr preiswert. Also wirklich immer zu empfehlen. Ist nicht so überrannt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Bad. Das ist dann das Waldbad oben im Harz, das Waldschwimmbad Hurgeis. Das ist schon etwas größer, das ist 50 Meter lang und ist in unmittelbarer Nähe zum Campingplatz am Bärenbacher gelegen. Das Bad verfügt nun schon wieder ein bisschen über mehr Attraktionen, ja, wenn man so nennen will. Es hat zwei Sprungtürme von einem und drei Metern. Es ist eine Wirbelanlage dabei, eine Rutsche, eine größere. Natürlich großzügige Liegewiesen und auch ein Beachvolleyballplatz. Und es gibt auch im Sommer einen Kiosk mit Verpflegungsmöglichkeiten. Mhm. Auch dort sind die Eintrittspreise sehr familienfreundlich und moderat. Auch sehr zu empfehlen. Und letztendlich dann noch weiter gegen Westen das Wölfibad in Wolfshagen. Das ist schon eine etwas größere Anlage, die insgesamt 15.000 Quadratmeter misst, die gesamte Anlage mit einem großen Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer und auch für Kleinkinder. Da ist so einiges noch mit großen Rutschen und 5-Meter-Turm und allem möglichen anderen dabei. Mhm. Ne? Also ein bisschen Action auch. Mhm. Ne? Eine Minigolfanlage, ein Abenteuerspielplatz, ein Grillplatz. Und es wird da auch so einiges an Veranstaltungen angeboten. Unter anderem gibt es regelmäßig Schnuppertauchgänge. Dann Unterweisungen beim Turmspringen. Dann machen sie auch Fußballturniere, Oktoberfest dort. Und dann ist auch regelmäßig Musikveranstaltungen, Rock am Beckenrand. Also dort ist schon also einiges geboten. Und natürlich ist dort mit Wölfi Snack Egg auch dann die Verpflegung sichert.
Ja, also kann man den ganzen Tag immer was anderes unternehmen sozusagen, ja, in dem Freibad.
Ja. Und man muss auch noch mal dazu sagen, alles sehr sauberes Quellwasser, sage ich mal. Ne? Kein, wie man es manchmal kennt, aus irgendwelchen riesig geklorte Badeanstalten, ne? Sondern wirklich drei tolle Bäder.
Fehlt nur noch der Sonnenschein, der sich hoffentlich bald wieder einstellt.
Ja.
Das war ja schon allerhand. Kann man sich ja schon drei Tage lang einmal jedes Bad ausprobieren.
Ja, ansonsten haben wir ja noch eine ganze Seite.
Ja, wir hatten ja dann noch auch erzählt schon drüber.
Ja, wo man, wenn einem die Entfernungen oder was auch immer nicht ansteht, mal gucken kann. Es gibt ja sehr viele Bäder in der Harzregion, Freibäder und auch Badeseen und Badeteiche, ne? Man sollte halt immer bloß insbesondere auch bei diesen kleinen kommunalen Badeanstalten vielleicht vorher mal sich nochmal informieren, weil die sind auch nicht immer besetzt. Mhm. Ne? Wenn so ein Wetter wie jetzt ist im Moment, dann ist auch oftmals denn leider Gottes zu.
Ja, naja, ist ja auch irgendwo verständlich.
Ja, die müssen ja ständig dort überall den Rettungsschwimmer vorhalten und so weiter. Und wenn da Leute sitzen und bezahlt werden müssen und es kommt kein Besucher, ne? Dann lassen sie die auch schon mal was anderes machen mitunter.
Ja, und wie steht's im Harzlichen? Hast du auch wieder eine Persönlichkeit gefunden aus dem Harz, und zwar dem Verleger Henning Große?
Ja, Geburtstagskind des Monats. Geboren am 14. August 1553 in Halberstadt. Der Name wird wahrscheinlich sehr, sehr wenigen was sagen. Dennoch ist Henning Große einer der deutschen Pioniere, was Buchhandel und Verlagswesen angeht. Ne? Und wenn man jetzt sagt, die große Buchhandlung, dann sagt das vielen Leuten schon viel mehr.
Ja.
Ja, ja, über Henning Große weiß man, abgesehen vom Geburtsdatum, sehr wenig. Er stammt aus Halberstadt und über seine Familie ist eigentlich nichts bekannt. Aber man kann davon ausgehen, dass er aus wohlhabenden Hause, wahrscheinlich aus irgendeinem Kaufmannshause oder sowas stammte. Denn er wurde schon als Schüler nach Braunschweig in die Stadtschule geschickt. Und das konnten sich damals nur Wohlhabende leisten.
Ja, ja. Musste alles bezahlt werden.
Ja, und um diese Zeit, 1553, also wenige Jahre oder Jahrzehnte nach der Reformation, sage ich mal, da gab es ja auch noch nicht diese Studien wie später, ne, sondern da hat man Schule besucht und dann hat man studiert, teilweise auch Learning by Doing, wie man heute so schön immer sagt, ne? Und nach der Schulausbildung ist dann Rose nach Leipzig gegangen und, wie ich eben schon gesagt habe, begann dort eine Lehre bei dem angesehenen Buchhändler Konrad König. Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, der ganze Buchdruck war ja auch noch ziemlich frisch,
ne?
Auch erst einige Jahrzehnte alt.
Ja.
Ne? Und seitdem der Buchdruck aufgekommen war, haben sich ja dann auch Buchhandlungen gegründet. Sowas gab es ja vorher auch nicht. Ja, und das heißt, er muss ein außergewöhnlich begabter Lehrling gewesen sein, denn schon gleich nach seiner Lehrzeit wurde er vom Inhaber Konrad König als Handlungsbevollmächtigter der Buchhandlung eingesetzt und bereits mit 24 Jahren übernahm er die Buchhandlung im Jahre 1577 komplett. Das war ihm allerdings nicht genug, er hatte andere Visionen, er wollte nicht nur Bücher verkaufen und handeln, sondern er wollte auch eigenständig Bücher verlegen. Und dazu hat er sich gab es ja früher fast alles, was du irgendwo gemacht hast, als Privatperson, sogenannte Privilegien vom jeweiligen
Landesfürsten.
Mhm. Ne? Egal, um was es ging, wenn du irgendwo Geschäfte gemacht hast, außer als Bauer oder sowas, hast du immer irgendwelche Privilegien gekriegt. Und er hat halt vom Kursächsischen dort das Generalprivilegium bekommen. Und hat dann begonnen, einen Buchhandelskatalog, einen Messekatalog rauszugeben. Das hat er sich in Frankfurt am Main abgeschaut, die dort schon ein paar Jahre früher dran waren diesbezüglich. Und aufgrund dessen kam es dann zu einem schwerwiegenden und langjährigen Streit mit den Frankfurtern wegen dem Katalog. Man hat sich dann aber letztendlich geeinigt, die Verleger, und somit gilt Henning Große als der Begründer der Leipziger Buchmesse, weil er die erste organisiert hat, und auch als der Begründer des Leipziger Buch- und Messekatalogs. Wenn wir bedenken, das ist über 500 Jahre her.
Ja.
Das Angebot an Büchern war damals sicherlich sehr bescheiden.
Ja, ne? Aber die sich's leisten konnten, für die war es natürlich ein Glücksfall.
Anfangs wird es wohl nicht viel mehr gegeben haben als kirchliche Schriften, Gesangsbücher und ne, also sowas wie heute, Prosa, gab es ja überhaupt nicht anfangs. Dann wurde er zu einer der angesehensten Persönlichkeiten in Leipzig und letztlich hat man ihm 1621 sogar zum Bürgermeister der Stadt Leipzig gewählt. Doch er konnte leider sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten und starb noch im selben Jahr am 10. November 1621. Henning Große war zweimal verheiratet und hatte drei Töchter und vier Söhne. Und alle seine Söhne waren Und deren Söhne wieder waren über viele Generationen hinaus als Buchhändler und Verleger tätig und haben sich nicht nur einen nationalen Ruf erworben. Insgesamt war die Buchhandlung, die Grosche Buchhandlung, 182 Jahre im Familienbesitz und wurde dann 1759 vom Verleger und Buchhändler Philipp Erasmus Reich übernommen, der aber bis Ende des 19. Jahrhunderts sie unter dem Namen Grosche Buchhandlung und Grosscher Verlag weitergeführt hat.
Ich glaube, da habe ich in irgendeinem meinen Beitrag gesucht, da war der Name auch aufgetaucht.
Also ich weiß nicht, wie lange sie bestanden hat, aber es gibt unwahrscheinlich viel alte Literatur, die Bücher, sagen wir mal so, Literatur, die dort aus der Grosschen Buchhandlung stammt. Mhm. Auch Schulbücher und alles sowas im 18., 19. Jahrhundert.
So ein richer, tüchtiger Geschäftsmann und wusste, was zu machen ist oder was die Leute brauchen und gerne lesen und so weiter.
Ja, ist wie gesagt auch so eine Persönlichkeit, die aus dem Harz stammt, die weitgehend in Vergessenheit geraten.
Ja, weil auch er hat ja anderen seinen Lebensmittelpunkt woanders gehabt.
Ja, der Herr in Leipzig, ja.
Und
dennoch sind ja solche Dinge, wenn man die oftmals ein bisschen kulturell und auch touristisch nutzt, für viele Leute sehr interessant.
Ja, es kann ja sein, dass in Leipzig im Museum was zu finden ist.
Ja. Ich denke mal, irgendwo auf der Messe gibt es da sicherlich auch Informationen zu.
Ja, ja. Und nun das Handbuch von Reinhard May. Ja, wir haben uns eben mit einem Verleger befasst, mit Büchern. Und ja, da setzen wir weiter an, oder du besser gesagt. Es sind neue Bücher herausgekommen.
Ja, ich war verhältnismäßig fleißig in letzter Zeit diesbezüglich.
Verhältnismäßig, ja.
Sind einige neue Bücher jetzt kurz hintereinander auf den Markt gekommen. Unter anderem vom Mitteldeutschen Verlag. Da hatten wir vor 2 Jahren, da war ja auch mal hier zu Gast der Geschäftsführer vom Mitteldeutschen Verlag, Roman Blitzke.
Ja.
Und jetzt ist praktisch ein zweiter Band, wenn wir es mal so nennen, rausgekommen. Damals hieß es Mystischer Harz. Jetzt heißt es Geheimnisvoller Harz im Zauber der Nacht. Wieder mit wunderbaren Fotos bei Nacht, die illustriert sind mit künstlicher Beleuchtung von Fotografen Ingo Panse und mit Texten, die ja zum einen populärwissenschaftliche und zum anderen sagen Informationen über die entsprechenden Fotos geben.
Ja.
Fotos sind wieder außergewöhnlich schön geworden, muss ich sagen. Wer sich dafür interessiert, im Moment gibt es dazu auch in Bad Suderode in der alten Kirche eine Dauerausstellung. Die ist noch bis Anfang August dort zu sehen. Da sind dann auch zahlreiche Fotos in großformatig ausgestellt. Ja, ich denke mal, es ist ein schönes Buch geworden.
Also ich habe ja den ersten Band durchblättert und haben ja von dir bekommen. Also das ist wirklich einfach mal was anderes.
Ja.
Also es ist wirklich sehr schön. Es sind ja auch noch Beschreibungen mit dazu und Hinweise und ja.
Nee,
also es ist wirklich auch ein schönes Buch, auch zum Blättern, sich die Bilder anzuschauen. Man braucht ja nicht alles hintereinander wegzulesen, kann es aber immer wieder in die Hand nehmen und sich wirklich dran erfreuen.
Ja, es gibt,
also
es
man
gibt so
entdeckt
Bücher.
Da immer noch so viele Sachen drin, was so, so bestimmte Blickwinkel ist mal aus dem und dem fotografiert und das wirkt dann schon ganz anders. Also richtig geheimnisvoller Harz.
Ja, und ich sage mal, sofern der Verlag will, vielleicht machen wir sogar späterhin in 1, 2, 3 Jahren noch mal was in diese Richtung. Ansonsten sind wir schon so ein bisschen am Überlegen. Es gibt ja noch mehr Landschaft und Bauwerke, die man entsprechend fotografieren könnte.
Ja,
ich habe da schon so einiges an Ideen.
Ja.
Mal sehen, was draus wird.
Ja, es gibt so viel. Man kann es unter ein bestimmtes Thema setzen, ob man sich mehr auf Borgen konzentriert oder wie auch immer.
Zum einen kenne ich die Objekte alle, weiß schon aus dem Kopf ziemlich viel darüber. Ich muss halt nur noch im Computer eintippen.
Naja, aber es macht ja auch alles
aber,
Arbeit.
Der Fotograf ist natürlich, für den ist das natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Die Fotos sind ja nicht an einem Tag gemacht. Man muss sich die Objekte erstmal anschauen, dann wird es verworfen, ne? Es wird in die entsprechende Liste mit aufgenommen, dann muss man erste Versuche starten, ne? Und wenn man dann das Konzept für das Foto stehen hat, dann muss natürlich auch das Wetter stimmen, wenn man vor Ort ist. Ein Sternenhimmel bei so einem Foto immer erheblich schöner aus, als wenn er wolkenverhangen und grau ist. Ja, ne? Ja, dann habe ich in den letzten Tagen meinen eigenen Verlag im Buch rausgegeben. So ein ganz was anderes. Mordgeschichten.
Die blutige Seite des Harzes. Mordsgeschichten gibt's, ja, die können, kann man schon immer erzählen.
Ja, die sind scheinbar auch immer drucken, wieder,
das ist immer
sehr,
wieder
sehr viele sehr interessant.
Ja.
Es sind allerdings keine Geschichten im klassischen Sinne, dass ich mir kurze Geschichten ausgedacht habe, sondern es sind alles mehr oder weniger Tatsachen. Passierte Morde über 1000 Jahre.
Und das sagt ja auch viel aus, wie damals die Gerichtssprechung war, wie ja, mit Mördern, Totschlägern,
ja,
Ehebrechern umgegangen wurde. Ja, oder wie die Moralvorstellungen jener Zeit waren.
Es fängt an, sag ich mal, im 10. Jahrhundert. Und die ersten Jahrhunderte ja keine schriftlichen Überlieferungen vorhanden, baut das Ganze halt auf entsprechenden Sagen und Mythen. Ob das nun wirklich so war am Ende, wissen wir nicht, ne? Ja, dann, wie ihr sagt, folgen erste Aufzeichnungen. Ich habe dann hier und da auch mal so ein ganzes Gerichtsprotokoll mit reingenommen, damit man mal so einen Eindruck gewinnt, wie das in früheren Zeiten abgelaufen ist. Ja, denn ja, man kann da nun unterschiedlicher Meinung sein, was Rechtsprechung betrifft. Ja. Recht haben und Recht bekommen sind ja sowieso immer zwei Seiten.
Ja, ja.
Es kommt ja auch immer wieder zu Fehlurteilen, machen wir uns nichts vor. Vor gut 100 Jahren war es ja allgemein auch bei uns üblich, wie ihr sagt, dass überführte Mörder und Totschläger auch mit der Todesstrafe oder über sie auch die Todesstrafe verhängt wurde. Aber die Richter damals und insbesondere auch die Landesherren haben sich aber auch manchmal ein bisschen mehr gedacht. Und haben nicht nur rigoros nach Hand des Gesetzbuches oder ihrer Verordnungen Strafen verhängt, sondern sie haben hier und da mal auch schon mal, ja, wie soll ich sagen, großzügig ist das falsche Wort, im Interessenausgleich, das trifft es vielleicht am besten, Urteil gesprochen. Ich habe gerade so einen, am Wochenende so einen Film, so eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, wo es um die Terroropfer von Deutschland ging, die in Türkei jetzt im letzten Jahr auf Weihnachtsmarkt in Berlin, damals in Tunesien und so weiter ums Leben gekommen wurde und wo kritisiert wurde, dass sich kein Mensch von staatlicher Seite um die Opfer kümmert. Bis heute nicht. Die Juren teilweise haben sie anders reagiert, vor 100, vor 200, vor 300 Jahren. Dass gesagt wurde, okay, du bist des Mordes schuldig, aber du wirst nicht hingerichtet. Du hast hier den Ehemann getötet und jetzt kommst du für die Frau und für die Kinder auf. Ja? Solange du das tust, bleibst du frei und am Leben.
Ja.
Klappt das aus welchen Gründen auch immer nicht?
Rick.
Genau. Ja, das ist doch, denke ich mal, irgendwo auch ein salomonisches Urteil, oder?
Ja, eine zweite Chance, wenn man so will.
Ja, und es ist allen mitgeholfen.
Mhm.
Ja. Früher war es ja wirklich so, dass teilweise keine Lebensgrundlage mehr da war für eine Familie aus ärmeren Verhältnissen, wenn der Ernährer dann plötzlich verstorben ist.
Ja.
Und auf diese Art und Weise hat man da mehrere Probleme gleichzeitig gelöst. Das fehlt mir heutzutage manchmal, dass man sich so stur und strikt immer nur an Gesetze orientiert und keine Abweichung zulässt. Oder? Siehst du das anders?
Ja, da ist was dran. Ja. Ich habe da zwar jetzt noch nicht so groß drüber nachgedacht, aber das ist schon richtig, ja.
Ist auch diskussionswert, sag ich mal, was sich keiner traut, meiner Meinung nach, über die Todesstrafe nachzudenken zumindest. Ne? Weil wer soll einen Terroristen vielleicht lebenslang irgendwo im Gefängnis beaufsichtigen. Mhm. Ne? Oder?
Ja, das ist immer schwierig.
Jeder Beamte oder dergleichen muss jederzeit damit rechnen, dass er selber dran glauben muss. Mhm. Weil der wahrscheinlich jede Chance nutzen wird. Das ist bis heute noch nicht so gekommen. Und das sind Dinge, wo man zumindest mal drüber nachdenken muss. Es darf keine Indizienurteile geben oder sowas. Aber es kann meiner Meinung nach auch nicht sein, dass jetzt Leute rumlaufen, Flüchtlinge, die sich selbst beschuldigen als Mörder in ihren Ländern, was weder zu beweisen noch zu widerlegen ist, aber die hier ganz einfach weiter frei rumlaufen. Mhm. Gibt es für mich, ja, oder?
Ja, das ist ein Problem.
Ist echt ein Problem.
Ja.
Und da muss der Gesetzgeber nun mal irgendwann aktiv werden.
Ja.
Sehe ich so.
Aber die Mühlen malen hier ja langsam, ja, bekanntlich.
Ja, zumindest sage ich mal, ich denke mal, wer sich für Mord und Totschlag interessiert, es sind teilweise einige ganz gruselige Geschichten dabei, der ist damit sicherlich gut bedient. Und wie gesagt, es ist keine Fantasie, sondern es ist eine Auswahl von Mordfällen, die ich dort schildere, die ich recherchiert habe.
Ja, und zum Schluss hältst du noch ein Buch in der Hand, das uns in die Region von Meran führt. Und du bist ja ein Liebhaber dieser Gegend und hast da so einiges zusammengetragen.
Das ist eines meiner Lieblingsurlaubsziele, wo wir schon seit Jahren hinfahren. Und ich habe dort eine junge Frau kennengelernt, eine Meranerin, die ein Hotel mitführt. Und mit ihr zusammen habe ich das Ganze gemacht. Es ist also so eine kleine Reise durchs Meraner Land, wie bei mir üblich. Eine Menge Geschichte über Ötzi, neue Erkenntnisse und so weiter. Über die Burgen und Schlösser der Region. Aber auch viele Tipps, Weingüter und dergleichen. Ne? Und meine Co-Autorin hat auch ein paar typische Meraner Gerichte nachgekocht, fotografiert und die Rezepte mit angegeben.
Ja.
Wer also an sowas Interesse hat, ist ein dünnes Büchlein von 80 Seiten.
Ja. Ja? Und was ist dein Lieblingsgericht?
Ratatouille.
Ah ja. Na dann.
Ob das nun so typisch Meran ist, ich kann es nur hinnehmen. Gibt's
aber
so
es schmeckt.
Ja.
Das ist die Hauptsache.
Ja, und in den nächsten Tagen kommt dann noch der dritte Band von mir in Zusammenarbeit mit Halberstadts Ortschronisten Werner Hartmann auf den Markt, wo es um Flugzeugabstürze im Zweiten Weltkrieg in der Harzregion geht. In diesem dritten Band ist dann Flugzeugabstürze in der Region Nord- und Westharz über Hildesheim, Salzgitter, Seesen, Goslar.
Mhm. Ich denke, da gibt es auch viele Interessenten, die sich gerne nochmal mit der Geschichte oder der jüngeren Geschichte auseinandersetzen
ich
wollen.
Ich habe auch auf wenige Bücher immer so viel Resonanz wie hier drauf, wo mir denn immer noch irgendwo was mitgeteilt wird, wo angeblich noch ein Flugzeug abgestürzt ist oder wo Trümmer gefunden sind. Oder auch, kommt vor, wo was nicht stimmt.
Ja, ja. Ja.
Wir hatten auch schon Fälle, das überarbeiten wir gerade im ersten Band, wo wir halt einen Flugzeugabsturz, der Ort war nicht im Harz, sondern der war in Bayern unten. Tja, kommt vor. Der ist aber schon seit Jahrzehnten ist der Ort immer in Harz verschoben worden. Und, ne?
Ja, so ist das manchmal.
Wenn man halt dann solche Orte hat wie Neudorf, die es in allen Regionen gibt, dann passiert das halt ganz einfach.
Das geht schnell, ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, wir haben wieder vielen interessanten Lesestoff von dir serviert bekommen und natürlich auch, was natürlich nicht fehlen darf, schöne Ziele im Harz insbesondere zum Baden, Schwimmen, ja, und auch Wandern.
Naja, und ich sage mal, nächste Sendung ist ja denn im Sommer schon so gut wie vorbei.
Oh ja.
Ne?
Mhm.
Dann werden wir uns schon mal wieder ein bisschen wandern und anderen Aktivitäten zuwenden.
Ja, so machen wir das.
Ne?
Also bleibt uns noch, Ihnen einen schönen Sommer zu wünschen.
Ja, schöne Ferien.
Schöne Ferien, angenehme Erlebnisse, gute Erholung.
Genau.
Ja, alles, was ein Urlaub braucht. Ja, und es verabschieden sich recht herzlich
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.